OMR. Das ist das Festival für das digitale Universum. Und wir können unser Glück nicht fassen, denn wir sind live mit dabei. Am 7. Mai ab 20 Uhr sind Michi, Lars und ich auf der Foodstage mit einem 4-Flaschen-Special zum Thema Weinwissen, das Eindruck macht. Seid auch ihr auf der OMR mit dabei und sichert euch den Hamburg-Pass für den 7. Mai ab 13 Uhr für nur 89 Euro. Dafür gebt ihr folgenden Code ein, OMR25-Hamburg, und den gebt ihr ein auf tickets.omr.com/festival.
Man kann eigentlich sagen, dass unsere Gesellschaft sich von der sogenannten Greensumption, Wortspiel aus Green und Consumption, bewegt zu einer Deconsumption. Das heißt, wo wir herkommen, ist, dass man im doppelten Sinne das gleiche in Grün gekauft hat. Mhm. Das heißt, man hatte dann einfach statt 40 konventionellen Baumwoll-T-Shirts 40 Bio-Baumwoll-T-Shirts im Schrank, aber hat eigentlich nur echtes Leder durch vegane Alternativen ersetzt, Virgin Polyester durch recycelte Kurzfasern aus recycelten PET-Flaschen und so weiter, aber hat die Mengen nicht in Frage gestellt. Mhm. Aber man kommt eben langfristig auch nicht drumherum, die Mengen in Frage zu stellen.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Man muss die Zukunft antizipieren, um auf die Gegenwart vorbereitet zu sein. Das ist der Leitsatz meines heutigen Gastes und er passt, finde ich, wie wenige Sätze in die heutige Zeit. Und ich bin sehr gespannt, ob man aus dem Spezialgebiet meines Gastes auch etwas für andere Bereiche ableiten kann. Das ist das eine Thema, die Frage Zukunft antizipieren, Trends erkennen, rechtzeitig erkennen, die wir besprechen wollen. Die andere, da dreht es sich um das Thema Konsum, denn mein heutiger Gast, ich sag gleich den Namen, keine Sorge, hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben mit einem wunderbaren Titel und einem Buch, was ich wirklich nur empfehlen kann, Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und das werden wir analysieren und ob er recht hat mit seiner These, dass wir im Moment Dinge in einer Frequenz kaufen wie nie zuvor und wie man da rauskommt, all das spreche ich mit Karl Tillissen. Tillissen, ist das richtig ausgesprochen? Karl, eigentlich muss ich dich erstmal fragen, sonst müssen wir alles nochmal neu drehen.
Nee,
perfekt. Perfekt, Trendanalyst und Spiegel-Bestseller-Autor. Wenn man dich fragt, was du beruflich machst, was sagst du? Sagst du, ich bin Trendanalyst, und dann sagen alle Leute, bitte, was ist das?
Ja, genau. Genau so läuft es immer ab und ich fange auch dann sofort an, mich zu entschuldigen, weil ich Trend selbst so ein ekelhaftes Wort finde, auch so ein überstrapaziertes Wort ist. Und es gibt auch ja so zwei Definitionen davon. Einmal, Trend kann ja heißen, dass man das analysiert, was gerade so los ist auf der Welt. Und es kann aber auch diese Trendprognose sein, also das ist der Blick in die Zukunft. Du hast es ja gerade schon angesprochen, darum geht's bei mir, also vorwegnehmen von Dingen, die noch nicht da sind.
Wobei, das habe ich gesagt, es gibt diesen einen Bereich, in dem du, das ist sozusagen dein Bereich, von dem du schreibst in dem Fragebogen, den ich all meinen Gästen vorher schicke, schreibst, du warst immer schon besessen von Mode. Und dann frage ich mich, wann stellt man fest, mit wie vielen Jahren stellt man fest, dass man besessen ist von Mode und nimmt sich dann ja anscheinend auch vor, in diesem Bereich zu bleiben, was dir ja gelungen ist.
Naja, jeder kennt das ja von sich selbst, dass das Gehirn sich einfach mit Dingen beschäftigt, ob man will oder nicht, und das immer wieder zu Dingen hin tendiert, egal ob man die besonders wichtig findet oder gut findet, sondern dass sie einen einfach immer automatisch beschäftigen. Und so war das bei mir mit Mode. Das hat mich immer fasziniert und ich habe sogar dagegen angekämpft, habe Kunstgeschichte studiert hier in Hamburg und bin dann in diese Kunstbuchhandlungen gegangen, wie Sauter und Lackmann zum Beispiel, und dann lagen nebeneinander halt immer diese, jetzt zum Beispiel Buch über Malerei der Frührenaissance, und daneben lag ein Modebildband, und dann habe ich immer zu dem Modebildband gegriffen und habe irgendwann einfach kapituliert.
Und du hast Kunstgeschichte studiert, um was Vernünftiges zu machen, um nicht, weil du dachtest, irgendwie Mode ist zu schnelllebig, zu belanglos, deshalb muss ich was machen, was größer ist?
Ja, tatsächlich war das so, dass das auch in meiner Familie, die auch sehr stark protestantisch geprägt war, wie ja auch hier die Gegend in Hamburg, war das nicht sehr gut angesehen, Mode. Und also es war jetzt nichts dagegen, aber man fand es schon, dass ich mich da nicht dran verschwenden sollte.
Und was machst du heute konkret, bevor wir gleich auf die Fragen kommen, wie man Trends erkennt und auf die Frage des Konsumkommens, wo du wirklich total interessante Beobachtungen in diesem Buch machst. Was machst du konkret im Moment?
Ja, das also was wir machen, also ich mache das ja nicht allein, sondern ich bin Teil des eines der ältesten und führenden Trendbüros der Welt, DMI. Wir haben unsere Aufgabe ist, also es gibt Unternehmen, die aus der Konsumgüterindustrie, die entwickeln neue Produkte und dafür brauchen sie eine bestimmte Zeit. Zum Beispiel, also wenn wir jetzt wir beraten schon lange nicht mehr nur die Modeindustrie, sondern auch die Autoindustrie, Teppichbodenhersteller. Ein Autohersteller braucht 5 Jahre, um ein neues Produkt zu entwickeln. Und er will sich dagegen absichern, dass wenn das Produkt dann fertig ist in 5 Jahren, dass es sich dann irgendwie schon wieder falsch oder unzeitgemäß anfühlt. Und deshalb lassen sich solche Unternehmen oder also ganz viele Unternehmen von Unternehmen beraten, die sich Vollzeit mit der Frage beschäftigen, wie wird die Welt in 2 Jahren, in 5 Jahren aussehen und dadurch natürlich zu besseren und fundierteren Ergebnissen kommen, als wenn diese Unternehmen das so selbst nebenbei machen würden.
Aber wie kann man, das ist ja die große Frage, wie kann man das wissen? Also die Frage stellt sich jetzt ja gerade auch politisch total, wie wird die Welt nicht in 2 oder 5 Jahren, sondern in 1 Jahr aussehen, oder? Ne?
So. Ja.
Und auch, ich denke jetzt auch gerade, ne, das nutze ich gleich auch schamlos aus, wie wird das Hamburger Abendblatt in 5 Jahren aussehen? Was ist in 5 Jahren mit Zeitung?
Ja.
Wie könnt ihr das vorhersagen? Denn wer das genau könnte, der hätte ja etwas in der Hand, was jeder haben wollte, aber man würde sagen, naja, du sagst jetzt, in 5 Jahren ist das und das, aber sowas wie mit Corona oder den Krieg in der Ukraine, das kann man ja nicht einrechnen. Also wie kann man die Zukunft für Menschen, die in diese Zukunft investieren wollen, tatsächlich vorhersagen?
Ja,
oder antizipieren, das wäre das richtige Wort.
Genau. Also das ist tatsächlich auch viel schwieriger geworden, dadurch, dass die Welt so vernetzt geworden ist. Also das heißt, früher es gibt bestimmte Techniken, das zu tun. Früher hieß die Technik einfach, ich fliege nach New York oder nach London, gucke, was da gerade so entsteht, und dann weiß ich, das kommt in 2 Jahren hier an. Jetzt ist die Welt so vernetzt, dass alles sich quasi in Echtzeit ausbreitet auf der Welt, und die Kunst besteht darin, aus dem, was bereits sichtbar ist, auf das zu schließen, was noch unsichtbar ist. Mhm. Das ist natürlich sehr viel schwieriger, als von etwas, was vielleicht schon in Ansätzen sichtbar ist, auf etwas zu schließen, was dann demnächst kommt. Aber auch dafür gibt es Techniken. Also ich benutze da gerne so ein Bild für. Das heißt, wenn wir beide jetzt in der Bar sitzen würden und sehen würden, dass um uns rum alle Salzgebäck in sich reinstopfen. Ja, und dann hätte man halt früher gesagt, pass auf, hier Salzgebäck trennt. Mhm. Ja. Aber jetzt muss man halt sagen, die kriegen bald Durst. Ja, das heißt, ich sehe, dass die Leute eine Sache machen, und das hat was mit, das ist eine Mischung aus Empathie und Big Data, wo man aus dem, was man beobachtet, sich hineinfühlt in die Bedürfnisse, die dann daraus entstehen, aus dem, was die Leute
machen. Okay, das habe ich jetzt, ein einfaches Beispiel, und du sagst bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle. Also, als der Krieg in der Ukraine begann, dann konnte man ahnen, okay, in 3, 4 Jahren werden die Länder um Ukraine herum in Europa viel, viel mehr Waffen haben wollen, weil sie sich gegen Russland schützen wollen. Also musst du jetzt gucken, ne, wenn du jetzt einen Waffenhersteller hast oder Unternehmen hast, das in diesem Bereich geht, welche Waffen sind dann da gefragt? Und dann sind das im Zweifel, stellt man schnell fest, guck mal, das sind zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein blödes Beispiel, gleich weg davon, sind zum Beispiel Drohnen. Also so und so. Aber das ist interessant, weil das heißt, in dem Moment, wo man den Trend erkennt, anderes Beispiel, waren diese Pokeballs. Ne, du erinnerst dich, plötzlich ging ich durch Hamburg und an jeder Ecke waren Pokeballs. Und diese Läden, und wenn man dann sich für sich sagt, ich mache jetzt auch so einen Laden auf, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät, ne?
Genau. Also dann, und das, und deshalb braucht man eben uns, aber du hast gerade eigentlich zwei super spannende Beispiele genannt, nämlich auch die Pandemie und das, und den Ukraine-Krieg und die, und wir sind natürlich vor allem im Bereich der Konsumgüterindustrie, des Designs unterwegs, also weniger in der Rüstungsindustrie.
Zum Glück.
Rüstungstrends, obwohl es da auch was zu sagen gäbe, aber interessant ist zu sehen, dass die, also dass der Einfluss, den solche Ereignisse, solche globalen Ereignisse haben, weniger davon bestimmt wird, wie nah uns diese Dinge gehen, sondern wie stark sich dadurch unser Alltag verändert. Mhm. Das heißt, im Falle des Ukraine-Krieges hatte das erstmal bis heute so gut wie gar keinen Einfluss, also auf Design, auf Konsum und so weiter. Das liegt nicht daran, dass uns das völlig egal ist oder dass uns das kalt lässt, sondern daran, dass sich unser Alltag, also dein Alltag, mein Alltag, dadurch kaum geändert hat. Das heißt, wir sitzen hier, uns geht das nahe, aber wir sitzen hier ganz normal und leben unser Leben. Mhm. Das war bei der Pandemie anders. Also solche Ereignisse, die jetzt wirklich einen ganz konkreten Einfluss auf unseren Alltag haben, auf die Art, wie wir leben, zum Beispiel Homeoffice und so weiter oder Social Distancing, die haben einen ganz, ganz starken Einfluss auf unsere, sagen wir mal, ästhetischen Bedürfnisse oder auf die Art, wie wir, also sobald sich unser Leben ein bisschen ändert, das heißt so, wenn wir nur einen Tag Homeoffice mehr in der Woche haben, dann haben wir sofort, entstehen daraus sofort ganz viele neue Bedürfnisse, also andere Kleidung, andere, wir kaufen uns einen Drucker für zu Hause und so weiter und so weiter und so weiter, während andere Dinge uns relativ, also fast keinen Einfluss auf solche Dinge haben.
Also das ist interessant. Man konnte das dann erahnen, um bei diesem Bereich Mode zu bleiben, weil mir das gar nicht so bewusst war. Man sieht das ja bei sich selber. Dadurch, dass Homeoffice auf einmal so normal geworden ist, habe ich jetzt mal für mich in der Vorbereitung dieses Gesprächs, habe gesagt, okay, früher habe ich mir jedes Jahr zwei neue Anzüge gekauft und auch ein paar neue Schuhe und sonst was. Und dann habe ich in meinen Schrank gekommen und gesagt, ich habe mir, glaube ich, seit 5 Jahren keinen neuen Anzug gekauft. Warum nicht? Weil die ich habe, reichen völlig aus, weil ich sie kaum noch trage. Und das heißt also, in der Pandemie habt ihr dann schon den Leuten gesagt, pass mal auf, durch dieses Homeoffice ändert sich das. Die Leute wollen zum Beispiel werden bequemer. Also ich finde, man merkt das bei den Hosen. Es gibt auch immer so eine komischen Stretch-Hosen, die man so trägt.
Ja,
weiß nicht, ob das so. Aber weil du willst ja, es geht nicht darum sozusagen so, dieses unbequeme Anzug, sondern du hast irgendwie Hosen, die sehen ganz gut aus, die lassen sich aber sowohl zu Hause als auch im Unternehmen tragen. Das andere große Thema, das hätte man ja auch erahnen können, relativ früh ist, dass so das in Sachen Krawatte es zu Ende geht. Vielleicht sogar, du hast jetzt ein T-Shirt an unter deinem, natürlich sehr schick unter dem Sakko, aber auch da hätte man sagen können, T-Shirt, vor 5 Jahren hätte dir noch gesagt, um Gottes Willen, T-Shirt kannst du nicht machen. So, also sind das so Dinge, die dann bei euch im Kopf passieren?
Und das Spannende und vielleicht auch Tragische ist, dass auch Dinge, Trends unterliegen, die, von denen man sagen würde, die dürften eigentlich auf gar keinen Fall Trends unterliegen. Das heißt, also diese Pandemie hat eben auch Auswirkungen auf, auch auf die Politik. Das heißt, wir haben auch während der Pandemie schon zum Beispiel vorhergesagt, dass im Grunde das schlechte Wahlergebnis der Grünen letztes Jahr. Und die Logik dahinter oder die Argumentation dahinter war, dass wir gesagt haben, dass diese gesamte sogenannte Lifestyle of Health and Sustainability, der verlangt uns eigentlich sehr viel Disziplin und Solidarität ab. Das heißt, wir sind einerseits aufgefordert, durch kontinuierliche Disziplin und gewisse Opfer uns selbst zu optimieren, also Health. Und dann Sustainability. Wir sind eigentlich auch angehalten, durch Opfer und Engagement und die Welt zu retten. Und das war dieser Lifestyle of Health and Sustainability, der die letzte 10 Jahre geprägt hat, der hat uns und auch auf der Ebene sehr viel abverlangt. Und dann kam obendrauf zusätzlich eben die Pandemie. Und hat uns eben wahnsinnig viel Solidarität und Opfer auch abverlangt, also Social Distancing, Maske tragen, impfen und so weiter. Und unsere Theorie war schon, also gleich zu Beginn der Pandemie, dass unser Kontingent oder unsere Bereitschaft oder unsere Kapazität zur Solidarität oder zum dadurch aufgebraucht wird, mhm, und wir eben danach in einen sehr starken Hedonismus und Egoismus und
das heißt, ihr hättet sozusagen die Entwicklung von Wahlergebnissen, unter denen vor allem die Grünen ja gelitten haben und von denen die AfD profitiert hat, die hättet ihr auch über diese Zusammenhänge
vorhersagen können. Haben wir, und das ist eben das Fatale und Schlimme, dass auch solche Dinge, wie gesagt, die eigentlich nicht solchen Trends unterliegen, mhm, oder, weil Trends sind ja in gewisser Weise auch Launen, ja, aber der Mensch ist nun mal launisch und auch das folgt eben bestimmten Pendelbewegungen, also diesen klischeehaften Pendelbewegungen und diesen Mechanismen aus einerseits Neugier, Überdruss, Langeweile an bestimmten Dingen, dass wir die Wertschätzung verlieren für bestimmte Dinge nach einer gewissen Zeit und all diese Dinge, die eigentlich, also solche politischen Themen sind ja eigentlich viel zu wichtig, um solchen, mhm, Launen zu unterliegen, aber sie unterliegen eben auch Trends und diesen Pendelbewegungen und diesen Launen.
Das ist total interessant. Dieses Bild ist, glaube ich, damit kann jeder was Gutes anfangen. Dieses, wenn man Menschen liebt, die ganz viel Salzgebäck essen, dass man dann eben nicht sagt, der nächste große Trend ist Salzgebäck, sondern der nächste große Trend ist irgendwie ein Getränk, was dazu führt, dass dieser Salzgeschmack verschwindet. Und so kann man doch eigentlich auch in sein ganzes Leben neu strukturieren. Nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel, was im Moment viele Leute betrifft. Wenn man sich anguckt, wie der Klimawandel sich entwickelt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren zum Beispiel Gas- und Ölheizung kein Trend sein werden. Auch wenn das viele Leute nicht hören werden, sondern dass der Trend in eine andere Richtung geht. Ne? Und man dann schlau ist, wenn man das irgendwie jetzt dann vielleicht sich Gedanken macht, zum Beispiel eine Wärmepumpe zu haben. Ja. Sowas.
Ja, genau.
Aber trotzdem machen es viele Leute dann. Warum ist das ist interessant? Weil man hätte ja einen Vorteil für sich selber. Man macht es ja, also das ist ja vielleicht so wie bei der Börse. Man steigt ja immer dann ein, wenn eigentlich steigt man immer zu spät ein. Man steigt ja nie rechtzeitig ein, weil man denkt so, wenn rechts und links um einen herum das viele Leute nicht machen, dann ist man in der Regel ja nicht der Erste. Ne? Also ich weiß noch, wie ich über den Ersten bei uns in der Straße gelacht habe, der sich eine Wärmepumpe eingebaut hat. Ich so, was soll das? Irgendwie viel zu teuer alles und so. Heute ist der totale, also im Nachhinein gesehen, der totale Trendsetter. Was machen solche Leute anders als der normale Mensch, zum Beispiel ich?
Naja, für Unternehmen, also wir beraten ja Unternehmen. Und da gibt es natürlich auch ein zu früh. Ja? Also das heißt, okay, es gibt auch dieses, so wie man sagt, also einerseits gibt es die Regel, also der frühe Vogel fängt den Wurm. Und die andere Regel ist, die zweite Maus kriegt den Käse, mhm, aus der Falle. Mhm. Weil wenn man zu früh ist und die Menschen noch, der Konsument noch nicht bereit ist für diese, also man weiß vielleicht, dass bestimmte Dinge kommen, oder jetzt nehmen wir mal die Mode. Ich habe ein Modeunternehmen und meine, mhm, Zielgruppe sind eher die Boomer, ja, sind, und ich mache aber einen Trend, der vielleicht jetzt für Teenager geeignet ist, und dann ist es vielleicht einfach zu früh. Da muss ich den einfach für, ich weiß, dass dieser Trend kommen wird, weil ich ihn schon bei der Generation Z oder bei der Generation Alpha sehe, mhm, aber ich muss einfach für meine Zielgruppe noch ein Jahr warten, bis ich damit um die Ecke komme.
Also das kann man auch, man kann sozusagen.
Das ist auch eine Frage des Timings
dann. Kann ich sozusagen von dem, was mein Sohn jetzt trägt, kann ich daraus Rückschlüsse ziehen auf das, was ich in 3-4 Jahren tragen werde? Weil jetzt würde ich diese Baggy-Hose oder was, die tragen jetzt ja alle so irgendwie in so 7., 8., 9. Klasse so. Ich käme jetzt nicht auf die Idee, aber werde ich in 2 Jahren auch so rumlaufen?
Aber vielleicht nicht so extrem, aber in die Richtung, ja.
Okay.
Wahrscheinlich wirst du dann etwas weitere Hose tragen. Und da gibt es natürlich auch Mechanismen, die diese Trendprognosen zu so einer self-fulfilling prophecy machen. Mhm. Also das ist einerseits die Macht, die wir inzwischen haben. Also wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich nicht mein Unternehmen alleine, sondern wir arbeiten, das ist tatsächlich inzwischen so eine global konzertierte und vernetzte Angelegenheit. Das heißt, wir setzen uns tatsächlich zweimal im Jahr mit den Amerikanern, mit den Chinesen, mit den Franzosen, mit den Italienern, mit den Engländern, mit den Türken, mit den Koreanern an einen Tisch und stimmen uns über die grobe Richtung der Trends in 2,5 Jahren ab. Und dadurch, dass man dann...
Dadurch, dass dann alle das machen, wird es dann auch tatsächlich ein Trend, ne?
Genau. Ja, und man geht dann eben auseinander in sein Ursprungs- oder Herkunftsland und berät die Farbhersteller, die Garnhersteller, die Stoffhersteller, die Designer, die Presse, den Handel. Und dadurch wird alles in so eine Schiene gesetzt, dass, aus der man kaum noch ausbrechen kann, aber auch nicht will, weil der Mainstream-Industrie hat ein Interesse daran, dass das alles irgendwie gut zusammenpasst.
Dass es planbar ist dann auch, ne?
Planbar ist, aber auch, wenn man jetzt ein großes Kaufhaus, wenn die jetzt eine offene Etage haben und da hängen 70 Kollektionen oder 80 Kollektionen nebeneinander, dass das einigermaßen harmonisch aussieht. Also das fungiert, Trends fungieren in gewisser Weise im Mainstream auch wie eine ästhetische Industrienorm, die dafür sorgt, dass Dinge ästhetisch kompatibel sind und gut miteinander funktionieren.
Aber das hieße dann ja, dass dieses Alte, was man mal gelernt hat, die Nachfrage bestimmt das Angebot? Nö. In dem Fall bestimmt das Angebot die Nachfrage. Und das ist auf jeden Fall euer Ziel.
Ja, also das man kann das natürlich so negativ betrachten und sagen, wir sind mit Schuld daran, dass alles so gleich aussieht. Das stimmt. Aber das ist natürlich, wir zwingen ja niemanden das, sondern wir machen Angebote. Und die Mainstream-Industrie hat ein Interesse daran, dass das so... Wie gesagt, dass diese Trends auch funktionieren. Und dann gibt es ja noch das andere, wenn wir jetzt bei dieser Hose von deinem Sohn bleiben und bei dir, dass wenn man forscht, was oder jetzt wirklich mal tiefenpsychologisch oder evolutionär forscht, was wir schön finden und warum wir Dinge schön finden, dann gibt es eigentlich fast gar nichts, was uns von Natur aus mitgegeben ist. Also das heißt, wir haben nur ganz bestimmte, also ganz weniges gibt es, was wir zum Beispiel sagen, okay, ja, wenn Zeichen von Gesundheit finden wir schön, also wenn das Weiße in den Augen weiß ist und die Haut rein ist und
genau.
Bei Frauen Anzeichen von weiblichen Hormonen und bei Männern, also Anzeichen von männlichen Hormonen, wie in der Muskulatur, Behaarung und so weiter. Das finden wir aus evolutionärer Hinsicht schön, aber es gibt nur ganz, ganz, ganz weniges. Und alles andere beruht ausschließlich auf dem sogenannten Mere-Exposure-Effekt. Das heißt, je öfter wir mit Dingen konfrontiert werden, desto schöner finden wir sie.
Und desto mehr Interesse haben wir. Das ist also dieses Thema mit, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mal Schokolade zu essen, die 5 Euro die Tafel kostet. Und dann haben alle über diese verdammte Dubai-Schokolade gesprochen. Und irgendwann habe ich mir auch so eine Dubai-Schokolade gekauft und habe da reingebissen, habe mich hinterher gefragt, boah, warum eigentlich? Aber das ist dieser Effekt.
Mirror Exposure. Das Experiment, mit dem man das so belegt, oder das war so, dass man Probanden in einem Experiment Schriftzeichen gezeigt hat aus einer Sprache, die sie überhaupt nicht kennen, also mit denen sie wirklich gar noch nicht mal einen Anhaltspunkt haben. Und sie haben ihnen manche Schriftzeichen sehr oft gezeigt und manche nur ein oder zweimal. Dann haben sie danach gebeten, so frei zu assoziieren, was diese Schriftzeichen bedeuten könnten. Und die ihnen ganz oft gezeigt wurden, da haben sie dann sozusagen gesagt, ja, das könnte irgendwie Glück oder Frieden bedeuten. Das heißt, also je öfter sie die gesehen haben, desto positiver waren. Und genauso funktioniert es auch mit der Hose deines Sohnes. Also je öfter du diese Hose siehst, desto schöner wirst du das finden. Und das ist eben so ein etwas, dem man sich überhaupt nicht entziehen kann, weil es nicht bewusst passiert. Das heißt, wir stellen also plötzlich fest, dass wir plötzlich eine Farbe schön finden, von der wir vielleicht vor einiger Zeit noch kategorisch ausgeschlossen hätten und gesagt hätten, die finden wir einfach nicht schön. Und das passiert durch diesen Mirror-Exposure-Effekt, und das ist eben, wie gesagt, auch etwas, was wir wessen wir uns gar nicht bewusst sind, was wir oft so im, weil wir es eben oft nur so im aus dem Augenwinkel bestimmte Dinge wahrnehmen und aufnehmen und uns an sie gewöhnen und dann sie auch schön finden. Und das vielleicht kann man es auch an sich selbst, wenn man jetzt zum Beispiel in Hamburg lebt, dann findet man vielleicht, wenn jemand so mit so einem Hamburger Dialekt so schnackt, das findet man vielleicht auch so irgendwie gemütlich oder sympathisch, während wenn jetzt jemand plötzlich hier mit Bayerisch oder mit Sächsisch oder Schwäbisch um die Ecke kommt, dann entfremdet einen das vielleicht eher so ein bisschen. Und das ist aber ist ja nicht so, objektiv betrachtet ist nicht so, dass ein Dialekt schöner ist als der andere oder besser oder sondern ja, okay, doch, stimmt schon. Du hast recht. Also das Hamburgische ist schon mit Abstand der schönste.
Ich weiß nicht. Ich kenne das ja, wenn man dann sagt, die NADO-Bodentruppen kommen über die Autobahn. Ich weiß nicht, ob das schön ist, auch vom Inhalt nicht. Aber wir sind jetzt schon bei dem Thema. Du hast ja dieses Buch geschrieben, irgendwie über Konsum. Und da, der Untertitel, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und das ist so ein bisschen, da bin ich nochmal tiefer eingestiegen und habe mir erstaunliche Zahlen gerade im Bereich Kleidung gefunden, wo dann so, man konnte das gar nicht glauben, dass 15%, also verbessere mich bitte immer, wenn ich die Zahlen, 15% aller Kleidungsstücke, die gekauft werden, nie getragen werden, zum Beispiel, so in der Größenordnung. Oder dass ein Kleidungsstück im Schnitt sowieso nur 7-mal getragen wird. Und dann denkt man, nee, ist es bei mir eigentlich auch so? Und dann guckt man und stellt dann schon fest, dass es im Kleiderschrank ganz viele Kleidungsstücke gibt, die hängen da ja seit Jahren. Man kennt das ja, dass sie mal in der Reinigung waren, da sind diese Clips noch dran oder diese Zettel und denkst du, und dann guckst du und denkst, das gibt's doch gar nicht. Ich habe das 2019 reinigen lassen. Ich habe es also seitdem nie wieder angezogen. Also und trotzdem rennt man los und kauft neu und neu und neu und neu. Und du bist der Experte. Warum tun wir das? Und was kann man dagegen tun? Und was hast du als Besessener, als Modebesessener dagegen getan, um eben diesem Mechanismus nicht zu verfallen?
Ja, also warum wir das tun, wir haben eben angefangen, also das Kaufen hat sich bei uns so komplett von einem greifbaren Bedarf gelöst. Also das heißt, früher war es also in landwirtschaftlichen Strukturen, also wirklich früher, jetzt wirklich vor Jahrhunderten, war es halt so, dass Bauern Dinge gekauft haben, die sie dringend brauchten, aber nicht selber herstellen konnten. Das heißt, man ist auf die Kutsche gestiegen oder zum Schmied gefahren, hat sich eine Handvoll Nägel gekauft, weil man die nicht selber machen konnte, ist wieder nach Hause gefahren, das war's. Und wenn der Bedarf war gedeckt, fertig. Und bei uns fängt eigentlich das Shoppen, also das Kaufen im engeren Sinne, erst da an, wo es für frühere Generationen aufgehört hat. Das heißt, dass wir in den Supermarkt gehen oder in die Drogerie und die Sachen kaufen, die wir brauchen, das zählt für uns gar nicht. Mhm. Das ist so, Shoppen heißt, man geht in die Innenstadt und man gönnt sich was, man schenkt sich was. Und das hat sich eben vollkommen von einem greifbaren Bedarf gelöst. Also wir kaufen uns Dinge, die wir eben wirklich nicht brauchen. Und wir haben angefangen, über den Kauf von Dingen unsere Stimmung zu regulieren. Und das ist, wir kaufen Dinge, um uns aufzuheitern. Mhm. Und das ist ein sehr, also gefährlich, insofern gefährlich, also hat natürlich bestimmte Schattenseiten, die auch in meinem Buch beschrieben werden, aber es ist auch für uns selbst, also es tut uns selbst auch nicht langfristig gar nicht so gut, weil es eben sehr schnell Züge einer Verhaltenssucht annimmt. Das klingt jetzt so, eine Sucht ist immer so ein großes Wort, klingt so, stellt man sich gleich so jemanden vor, der seinen Job verloren hat, seine Familie und auf einer Matratze ohne Bezug liegt. Es gibt ja ganz viele Süchte, die mit denen wir hervorragend leben, wie Nikotin, Koffein und so weiter und funktionieren und die wir so in unseren Alltag integrieren und genauso ist es eben für viele Menschen dieser Gedanke, dass gerade irgendwie wieder ein Paket an sie unterwegs ist eben auch ein schöner Gedanke und das hebt ihre Stimmung.
Ja, da habe ich als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gedacht, okay, kann man etwas über die Menschen in seiner Umgebung und über sich selber lernen und über deren Glückszustand. Meine These wäre jetzt, nachdem was ich gelesen habe, eine These: Je weniger man kauft, also je weniger man Dinge kauft, die man nicht braucht, desto glücklicher muss man doch eigentlich sein, oder? Und dann sehe ich in meinem Umfeld Menschen, Und die beschreibst, das beschreibst du, glaube ich, auch in deinem Buch. Aber sie eine gute Freundin, wo ich denke, wenn ich zu dir komme, dann stapeln sich da diese Amazon und sonstige Pakete. Mhm. Ne? Und die sagt mir, ja, ich habe wieder krass bestellt. Also da ist bei der ist immer was unterwegs. Da ist immer irgendein Bestellvorgang ausgelöst. Ja. Und ich denke mir, warum macht sie das? Und ist es dann tatsächlich eine Kompensation für etwas anderes? Also versuchen sich Leute dieses Glücksgefühl zu kaufen?
Absolut, genau das. Okay. Und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also erstmal von der Prädisposition. Also das heißt, wenn wir eine niedrige Lebenszufriedenheit haben, sind wir anfälliger dafür.
Ah.
Und es ist diese biochemischen Prozesse, die bei uns in unserem Körper ausgelöst werden, also dieses Dopamin ist immer auch der gleiche Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird, wenn wir frisch verliebt sind. Mhm. Und das erklärt auch, warum wir davon nie genug bekommen können und warum wir dafür so anfällig sind. Und man wird es vielleicht auch an sich selbst schon mal beobachtet haben, dass wir besonders dann anfällig sind, einen Lustkauf zu tätigen, wenn wir uns gerade einsam fühlen. Also das heißt, wenn wir alleine in einem fremden Land, an einem fremden Flughafen sind und auf den verspäteten Rückflug warten, dann kaufen wir uns vielleicht im Duty-Free-Shop ein Parfum oder eine Krawatte oder irgendwas. Also in Momenten, wo wir einsam sind, wenn wir uns geliebt fühlen, sind wir dafür weniger anfällig.
Aber das ist übrigens eine ganz interessante Feststellung. Also wenn man sich, das kann sich ja jeder jetzt in sich gerade so in sich reinführen gerade, wie viel kauft man und wie viel ist man unterwegs? Und da kriegt dieses, wenn man gar nichts kauft, also oder ganz wenig kauft, oder vielleicht, wie soll man sagen, so wie einige Männer, die dann von ihren Frauen dann, jetzt müssen wir mal was Neues für dich zum Anziehen kaufen, und dann stehen die da und man selber steht da plötzlich auch. Eigentlich ist ein gutes Zeichen, oder? Wenn Männer gar nicht das Gefühl haben, dass sie sich irgendwie das und das kaufen müssen, oder Frauen, dann fühlen sie sich geliebt erstens und sind vielleicht ganz zufrieden.
Ruhen in sich, ja, genau. Brauchen diese.
Absolut. Brauchen diese Belohnung nicht.
Und dann aber geht es natürlich weiter, dass wenn man einmal, wie diese Freundin, von der du da sprichst, ne, also das ist meine These, die ich auch in dem Buch aufstelle, ist ja, dass das eben, also wirklich im klinischen, im medizinischen Sinne kaufsüchtig sind nur 6%. Also was heißt nur? Ja, auch viel. Unsere Gesellschaft. Aber meine These ist ja, dass viel mehr Menschen irgendwie, also dass es suchtähnliche Züge angenommen hat bei viel mehr Menschen, und ich würde mich selbst da auch gar nicht ausschließen, und was dann aber passiert, also worauf ich hinaus wollte, zu deiner Frage, also die sind vorher schon unglücklicher, aber sie werden auch immer unglücklicher, und zwar ist es eben auch so wie bei anderen Süchten auch, das Problem ist, dass wenn wir unser Gehirn stimulieren und zu dieser und diese Dopaminausschüttung forcieren, egal durch Drogen oder durch die Zufuhr von Substanzen oder durch bestimmte Erlebnisse, dann wertet unser Gehirn, hat so eine Tendenz, das als ein Irrtum zu werten und die Toleranzgrenzen zu verschieben. Das heißt, wir müssen kontinuierlich die Dosis erhöhen, wir müssen die Frequenz und die Dosis erhöhen, um wieder zu diesem Glücksgefühl zurückzukehren. Und das Gemeine ist, dass wir, um in diesem Bild zu bleiben, auf diesen Kaufrausch folgt dann eben auch so ein Kater, also eine Katerstimmung, so ein Tief. Und das Tückische ist, dass wir das nicht in Zusammenhang bringen. Das heißt, wenn wir jetzt zu viel getrunken haben und haben am nächsten Morgen Kopfschmerzen, dann wissen wir, ah ja, klar. Kein Wunder.
Ich wollte gerade sagen, lassen wir mal lieber, machen wir nicht wieder.
Machen wir nicht wieder.
Genau.
Aber bei dem Kaufen schnallen wir es nicht. Also wir verstehen nicht, dass diese wachsende Unzufriedenheit oder dieses leere Gefühl danach oder dieses Tief, was wir dann wieder mit dem Nächstkauf füllen, dass das eben auch in einem direkten Zusammenhang mit diesen vorher getätigten Käufen.
Das heißt, und wenn man diese Zusammenhänge verstanden hat, dann ist natürlich das heutige Einkaufen oder dieses Einkaufen via Internet natürlich, das forciert diese Entwicklung, ne? beschleunigt ja. sie ungemein. Weil früher musste man wenigstens nochmal sich aufraffen und losgehen und so. Dann ist man auch, hat man, ne, dann geht man in die Stadt und will irgendwie zwei Pullover kaufen und kommt mit drei Paar Schuhen wieder. Das ist das eine. Aber im Netz hat man da vielleicht die zwei Pullover und die drei Paar Schuhe und dann noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas eingekauft und stellt aber dann irgendwann fest, reicht nicht mehr.
Ja, ja, genau. Und genau wie du sagst, also das Einkaufen ist extrem niederschwellig geworden durch dieses Online-Shopping, weil das ist ja, genügt ja schon fast an etwas zu denken und schon liegt es im Warenkorb. So, das ist alles so nur zwei Klicks oder so. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir, also Werbung gab es natürlich schon immer. Also wir waren ja schon immer Werbung ausgesetzt, aber es gab bestimmte Freiräume. Also zum Beispiel in unserem Schlafzimmer gab es vielleicht keine Werbung. Aber jetzt ist es halt so, dass wir in dem Moment eigentlich immer, wenn wir online gehen oder irgendwas ist ja schon, werden wir ja eigentlich schon mit Werbung konfrontiert.
Und es ist so furchtbar zielgerichtet natürlich auch noch. Mein schlimmstes Beispiel war, ich bin mal hingefallen, da habe ich mir so das Knie verletzt und dann habe ich irgendwie Orthopäde gesucht und so und was kann man machen und so. Und plötzlich kriegst du dann das alles angeboten, dass du denkst, was ist passiert?
Woher wissen das? Rollator
so, na, aber so singen, aber natürlich, auch bei anderen Dingen, und das macht einen natürlich viel empfänglicher, weil das Werbung ist, die in dem Moment mit deinem Leben was zu tun hat und nicht irgendwelche Werbung. Das erhöht das Ganze ja noch. Aber eigentlich muss man auch sagen, deine Kunden müssen auch sagen, wunderbar. Leute, kauft. Und ehrlich gesagt, gerade die Mode, auch da habe ich mal geguckt, wir erinnern uns, früher gab es irgendwie die Frühjahrskollektion, die Sommerkollektion und die Herbstkollektion. So Winterkollektion gab es irgendwie nicht richtig nichts. Heute, wenn man mit Leuten spricht, unter anderem mit Tarek Müller von About You, der sagt, naja Leute, ehrlich gesagt, ist praktisch jeden Monat gibt es eine neue Kollektion und wir bringen so unglaublich viele Dinge raus. Warum machen das Branchen? Ihr seid übrigens ja nicht, wenn man jetzt sagt, ach ja gut, die Mode, klar. Buchbranche genau dasselbe. Alle klagen darüber, alle Verlage, alle Buchhändler sagen, 70.000 Neuerscheinungen im Jahr auf Deutsch ist ein Wahnsinn. Wer soll das Ganze lesen? Die Restlaufzeit von so Büchern, du musst diese Bücher innerhalb von 6 Wochen verkaufen, nach 6 Wochen kommt das nächste schon, da ist es weg. Warum machen Unternehmen das? Warum ballern die Märkte so voll mit Produkten, wo sie doch wissen müssen, dass sie ganz viel produzieren, was entweder nie benutzt wird oder vielleicht gar nicht gekauft.
Ja, also das ist natürlich die leben natürlich davon oder also tatsächlich machen sie natürlich dadurch einfach mehr Umsätze. Das heißt, wenn man sich Zahlen anguckt, also global betrachtet, hat sich bei der Mode zu bleiben, unser Konsum an Mode seit den 1960er Jahren verneunfacht, glaube ich. Und das heißt, der Bedarf hat sich ja nicht geändert, sondern wir kaufen einfach nur immer mehr und immer schneller und tragen die Dinge kürzer. Und natürlich hat das eben also soziale Schattenseiten, ökologische Schattenseiten und so weiter. Und das Problem ist aber, tut sich natürlich auch die Politik schwer, da dagegen zu steuern, weil natürlich auch die Politik also die Einnahmen der Unternehmen sind die Steuereinnahmen der Politik und alle haben und alle reden natürlich von Nachhaltigkeit und versuchen die Welt nachhaltiger zu gestalten versuchen das eigentlich ausschließlich dadurch zu tun, indem man bei der Herstellung all dieser Dinge nachhaltigere Materialien oder nachhaltigere Verfahren zum Einsatz bringt. Aber es zeichnet sich eigentlich jetzt schon ab, dass das eben nicht reicht. Und dass wir eben eigentlich auch an die Quantitäten ran müssen. Also, dass wir von diesen Quantitäten runterkommen müssen. Aber da tun sich natürlich die Unternehmen und die Politik sehr, sehr schwer. Also, die tun sich bei dem anderen, das fällt ihnen relativ leicht sozusagen. Okay, wir wollen irgendwie jetzt hier, also die, von Baumwolle auf Bio-Baumwolle, das fällt allen leicht. Aber und da hat sich aber eben sehr, sehr viel getan, auch gerade während der Pandemie, und da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Also, dass wir, man kann eigentlich sagen, dass unsere Gesellschaft sich von der sogenannten Greensumption, Wortspiel aus Green und Consumption, bewegt zu einer Deconsumption. Das heißt, wo wir herkommen, ist, dass man im doppelten Sinne das Gleiche in Grün gekauft hat. Das heißt, man hatte dann einfach statt 40 konventionellen Baumwoll-T-Shirts, 40 Bio-Baumwoll-T-Shirts im Schrank, aber hat eigentlich nur und hat echtes Leder durch vegane Alternativen ersetzt, Virgin Polyester durch recycelte Kurzfasern aus recycelten PET-Flaschen und so weiter und so weiter, aber hat die Mengen nicht in Frage gestellt. Mhm. Aber man kommt eben langfristig auch nicht drumherum, die Mengen in Frage zu stellen.
Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Frage, wenn man jetzt ein altes Haus hat, und früher haben die Architekten immer gesagt, altes Haus, damit du ein schönes, ökologisches Haus hast, baust ein neues. Mhm. So, und dann hat man alle nicht bedacht, Moment, das neue Haus verbraucht wahrscheinlich so viel CO2, so. Und jetzt sagt man, okay, wir nehmen das alte Haus und versuchen das neue Haus. Das Stichwort ist weniger ist mehr. Und das ist interessant, dass man das kann man da schon ableiten. Ich bin jetzt immer noch bei dem Beispiel mit der Freundin, die ganz viele Dinge kauft per Paket. Und bin jetzt wieder bei deiner Antizipation. Was kann ich denn daraus lernen? Ich kann einmal lernen, wenn ich solche Menschen in meinem Umfeld habe, könnte man sagen, ups, das könnte eine sein, die vielleicht bald einen neuen Freund hat, die vielleicht bald einen Anwalt braucht, weil sie anscheinend nicht glücklich ist und sich von ihrem Mann trennt. Aber tatsächlich kann man von all diesen Dingen, Konsumverhalten, Rückschlüsse ziehen auf das Leben und dann sozusagen das skalieren und sagen, okay, das und das und das sind Dinge, die passieren. Oder ist es zu einfach? Das ist fast schon psychologisch, dass man sagen muss, also, wenn jemand plötzlich anfängt, ganz, ganz viel zu kaufen, dann ist es ja, ich will nicht sagen, fast ein Hilferuf, aber auf jeden Fall ja ein Zeichen dafür, irgendwas stimmt in dessen Leben nicht.
Ja, schon, also auf jeden Fall, wenn er plötzlich damit anfängt, aber es ist natürlich auch sehr viel, die eine der interessantesten und auch überraschendsten für mich Erkenntnisse, die ich bei der Recherche zu dem Buch hatte, ist, wie stark unser wie sozial wir sind und wie stark wir in unserem Konsumverhalten von unserer Umwelt beeinflusst sind. Also das heißt, wir leben eigentlich in dieser Illusion, dass diese Bedürfnisse, die wir haben und die wir befriedigen, aus so einem festen, unverrückbaren Kern unserer Persönlichkeit kommen und dass das so unsere ureigenen Bedürfnisse sind, dass wenn wir uns etwas kaufen, das ist halt, aber wenn man das genauer hinguckt, ist es eigentlich, dass wir uns in 90% unserer Entscheidungen einfach nur daran orientieren, was machen unsere Peers, also was machen die Leute, die wir gerne haben, die wir mögen. Also das fängt an dabei, dass wenn wir zufällig in eine christliche Familie hineingeboren werden, werden wir wahrscheinlich den Rest unseres Lebens an den christlichen Gott anbeten und an einen christlichen Gott glauben. Wenn wir in eine muslimische Familie hineingeboren werden, werden wir wahrscheinlich das auch nicht in Frage stellen und den Rest unseres Lebens an Allah glauben und so weiter. Und so ist es auch mit unseren Kaufentscheiden, dass wir leben in der Illusion, dass es aus uns kommt und überschätzen uns da maßlos, weil tatsächlich okay. wir wachen nicht morgens auf und sagen, also die Entscheidung, ob wir jetzt uns einen Sportwagen kaufen oder ein SUV, kommt nicht aus uns, sondern wir orientieren uns an unseren Freunden, an
total, den Leuten, total enttäuscht. Man orientiert sich ja auch total an seinen Eltern. Ich habe es bei diesen ganzen Wahlen wieder erlebt, wie viele Freunde gesagt haben, naja, ich will ja eigentlich immer schon SPD, CDU oder sonst was. Und dann fragst du, warum? Ja, das haben meine Eltern auch gewählt. Und dann denkst du so, als Partei, wow, ich möchte nicht wissen, wie viele da sind, die einfach nur das wählen, was die Eltern gewählt haben. Oder was die Freunde wählen oder was die Frau wählt. Und das hat mit einem gar nichts zu tun. Du hast mir auch eine schöne Erklärung dafür gegeben, warum ich mich immer so schwer tue, mir auch mal teure Dinge zu kaufen. Weil das hat man in meiner Familie schlicht nicht getan.
Ja,
es ging immer darum, nein, wir kaufen nicht die Top-Anlage, sondern das gibt's auch noch günstiger. Und so, ne? Dann geht doch zu Netto. Also, und kommt man gar nicht so richtig raus.
Das war bei meinen Eltern auch extrem normativ. Also, es gab ganz klare Vorstellungen, was übertrieben ist, was jetzt over the top ist und verrückt und dekadent und was angemessen ist und was aber auch Schrott ist. Also, es gab so ein ganz, war sehr normativ so, also und so ist es halt in, also wenn jetzt all deine Freunde Veganer sind, dann wirst du wahrscheinlich auch anfangen, deinen Fleischkonsum zu reduzieren. Wenn sich all deine Freunde jedes Wochenende zum Grillen treffen, dann und sich die ganze Zeit darüber unterhalten, wo sie direkt beim auf welchem Bauernhof sie jetzt waren und da irgendwie so direkt vom Hersteller so fantastisches Fleisch gekauft haben und so, dann wirst du auch da einsteigen. Und wir, und all diese Dinge, von denen wir denken, dass sie aus uns kommen, kommen einfach, und da, und jetzt wieder zurückzukommen auf deine Frage. Also einerseits ja, wenn jemand plötzlich anfängt, sehr viel zu kaufen, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Aber wie viel wir kaufen und wie viel wir für angemessen halten, und ist eben auch sehr stark davon geprägt, also wie, was die Leute um uns rum tun.
Das heißt, man kann selber, wie du hast gesagt, du hast auch immer sehr gern gekauft und viel gekauft, hast aber gesagt, du hast es, wenn ich das Buch richtig gelesen habe, hast es in den Griff bekommen. Wie hast du es in den Griff bekommen?
Ja, genau, ich schulde dir noch eine Frage, genau. Eine Antwort auf die Frage, was man dagegen tun kann, die du mir gestellt hast. Also es gibt tatsächlich so ganz einfache Tricks und Kniffe, die man anwenden kann. Also zum Beispiel ist einer, einfach Distanz zu nehmen, also geografische und zeitliche Distanz. Das heißt, wenn man in einem Laden steht und gerade oder im Internet oder gerade denkt, okay, jetzt so, also diesen Impuls verspürt, etwas zu kaufen, dann einfach nochmal weggehen, einen Kaffee trinken, drüber schlafen, und man wird feststellen, dass ganz vieles sich von allein erledigt hat. Also wenn man am nächsten Morgen dann immer noch davon besessen ist, das zu besitzen, dann kann man es ja immer noch kaufen. Aber in ganz, ganz vielen Fällen wird man feststellen, man hat es plötzlich vergessen oder gar nicht mehr dran gedacht. Und es hat sich
das ist so ein bisschen erledigt. Dieses Stichwort Spontankäufe. Das ist übrigens eine Lehre, die ich finde, die man fürs ganze Leben ziehen kann. Ganz viele Probleme, wo man denkt, oh, ich muss jetzt schnell eine Entscheidung treffen, ist es immer falsch, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Weil gefühlt bei meiner Erfahrung 90% haben sich dann relativ schnell erledigt. Und dann denkst du, da habe ich mir jetzt vor 4 Tagen Gedanken drüber gemacht. Was für ein Wahnsinn.
Und dich unter Druck setzen
lassen. Hätte man aber damals so entschieden, hätte man irgendwie wahrscheinlich sich viel mehr Probleme gemacht, als die dadurch entstanden sind. Sagt sich natürlich so einfach, ist natürlich ein Zeichen, wo du am Handy das Ganze bestellen kannst. Natürlich dann zu sagen, ja, gucke ich morgen nochmal, mal sehen.
Cool bleiben und auch wenn da steht, nur noch 2 Stück oder so.
Und das ist natürlich das Prinzip, dieses Prinzip funktioniert.
Cool bleiben.
Übrigens bei mir funktioniert das, man lacht meine Frau immer, ich bin jetzt gar nicht so ein Einkäufer, aber wenn auf irgendwas neu steht, dann ist es schon für mich schon mal, das ist interessant, weil man will ja immer sozusagen mit der Zeit gehen und denkt, das muss ich mir jetzt mal zumindest mal angucken.
Ja, ja.
Und dann kaufe ich mir sowas auch mal, also solche, oder natürlich so eine Dinge, du denkst nur noch, die merken das ja selber, wenn wir das Hamburger Abendblatt als Abo anbieten und dann gibt es Sonderaktionen, ne, irgendwie, ja, dann das schnellt in die Höhe. Ne? Andererseits warten die Leute natürlich dann, wenn es die Sonderaktion nicht, so bin ich in der Zwischenzeit erzogen, warten wir mal ab. Bei meinem Weinlieferant ist es immer so, irgendwann kommt dann der große Big Sale und sonst was alles. Und aber zwischendrin neige ich dann dazu, zu den normalen Preisen nicht mehr zu kaufen, weil ich denke, ich bin nicht bescheuert, ich kaufe, wenn die Preise wieder niedriger sind.
Ja, das ist... es gibt da alle Möglichkeiten, Tricks, um eben einen so zu einer schnellen Entscheidung noch zu drängen oder zu eben vor allem zeitliche Verknappung oder das Gefühl von Verknappung, da sind wir eben sehr ansprechbar drauf. Ich wollte noch einen zweiten Kniff so nachreichen, irgendwie was man tun kann, um diese Impulskäufe zu in den Griff zu bekommen, ist immer auch tatsächlich sich die Frage zu stellen, werde ich dieses Ding wirklich benutzen? Ne? Also das, und wenn du, also das ist ja nur, diese ungetragene Kleidung im Schrank ist ja nur ein Beispiel. Es gibt Gründe, warum die Flohmärkte voll sind mit fast unbenutzten Entsaftern oder Drohnen oder Fitnessgeräten und man muss einfach
realistisch sein. Das sind genau die 3 Dinge, die mir jetzt sofort, ich denke immer noch, ich komme immer wieder, fällt man drauf rein und denke, ich habe so einen Entsafter, das wäre so toll. Und dann macht man sich jeden Tag die frischen Fruchtsäfte, macht man natürlich nicht, weil es so schwer ist, den irgendwie
auch wieder sauber zu kriegen.
Und so ist es mit dem Fitnessgerät, jetzt trainiere ich es. Jetzt sind diese, interessanterweise genau diese 3 Dinge, die mir auch einfallen würden.
Ja, man muss da auch realistisch sein und sagen, okay, dann habe ich jetzt und eben sich auch hinterfragen, ne? Also da sind wir wieder, will ich damit jetzt nur meine Stimmung regulieren? Habe ich jetzt Lust, also macht mir der Kauffreude oder macht mir auch der Besitz und das Benutzen
Freude? Übrigens, das habe ich bei dir auch gelesen, das ist interessant, dass man sich natürlich manchmal Dinge kauft um sozusagen auch dein Gewissen zu beruhigen. Ne? Der Klassiker ist, wenn du dann endlich dich zu einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio entscheidest, dann hast du das Gefühl, jetzt habe ich mal wieder was für meinen Körper getan. Hast noch nicht einmal trainiert, aber es fühlt sich gut an und ich weiß, dass Fitnessstudio-Betreiber sagen, dass ungefähr so nach ungefähr einem halben Jahr 60% Leute gar nicht mehr kommen. Also die haben unglaublich viele passive Mitglieder und die setzen dann darauf, dass die Fitnessstudio-Betreiber, die es gar nicht merken im Zweifel und dann irgendwann sagen, ach scheiße, ich bin ja noch da Mitglied. So. Auch das ist ein Prinzip. Karl, es war wunderbar. Ich hätte noch hunderte von Fragen. Ich glaube, du musst noch mal wiederkommen. Wir sind schon weit über die Zeit, wir jetzt übertrieben. Wir haben ganz viel gelernt und jetzt wird wahrscheinlich jeder mal bei sich im Umfeld gucken, wer ganz viel kauft und was das bedeutet. Und ich fand interessant, ich fand vieles interessant, aber dieses Thema, dass Menschen, die sich offensichtlich nicht genug geliebt fühlen, das irgendwie anders kompensieren, das haben wir heute auch mal wieder gelernt. Vielen Dank.
Danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.